Es ist immer sehr kompliziert, kausale Erklärungen anzubieten. Also ein wichtiger Faktor für die Länderdifferenzen, die wir herausgefunden haben, besteht darin, dass die Deutschen weniger Kontakte haben zu den Muslimen als etwa die Franzosen oder auch die Niederländer. Und wenn man das mal ganz konkret machen will, dann kann man sagen, im Osten Deutschlands sind es nur 16%, die angeben, zumindest etwas in Kontakt zu kommen mit Muslimen. Im Westen Deutschlands sind es 40%, aber in Frankreich über 60%. Und entsprechend verteilt sich dann auch die Wahrnehmung der Muslime. Sie ist am negativsten im Osten Deutschlands, etwas positiver im Westen, aber nochmal deutlich positiver in Frankreich. Mit anderen Worten, wir können verallgemeinern, je häufiger die Menschen Kontakte haben zu Angehörigen fremder Religionen, desto positiver ist auch das Bild. Aber das ist nicht der einzige Faktor. Dazu kommt noch, dass wir auch eine andere Diskussionskultur haben in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern. Und es scheint doch so zu sein, dass über Jahre hinweg viele der Probleme, die die Integration von Ausländern und von Zugewanderten in Deutschland gemacht haben, dass diese Probleme unter den Teppich gekehrt worden sind und in den anderen Ländern, vielleicht auch gerade, weil es dort mehr offene Konflikte gab, man offensiver mit diesen Problemen umgegangen ist, sodass sich also zu den kritischen Haltungen gegenüber den Zugewanderten auch Gegenpositionen, Gegenbewegungen bilden konnten. Das ist in Deutschland jetzt sozusagen zwar aufgebrochen, aber noch nicht so weit entwickelt wie in den anderen Ländern.
Heißt das, dass dieser doch damals gut gemeinte Ausdruck und das gut gemeinte Konzept Multikulti dann letztlich doch nicht funktioniert hat, weil es eine Harmoniesoße über etwas auskippte, was eigentlich noch gar nicht aufgearbeitet war?
Also zumindest kann man sagen, dass in der deutschen Gesellschaft, aber auch in Frankreich und in den Niederlanden ein klares Bewusstsein für die Differenz zwischen der europäischen Kultur und der islamischen Kultur herrscht. Wir haben danach gefragt, ob der Islam nach Europa passt, ob er in die europäische Kultur, in die westliche Kultur passt. Und es sind in Deutschland gerade mal 22%, die das bejahen, aber in den anderen Ländern auch nicht so sehr viel mehr, knapp 30%. Also es gibt ein klares Bewusstsein für die kulturellen Unterschiede.
Wenn man sich anschaut, Ostdeutschland, früher die DDR, die sich eingeigelt, eingemauert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite die Tradition von Holland, von Portugal, als Seefahrernation, von Frankreich, die tiefen, tradierten Bindungen in den Maghreb hinein. Ist es so, dass die uns einfach voraus sind in Sachen kultureller Mischung?
Man muss sagen, dass gerade was Frankreich und die Niederlande angeht, die Tradition der Kolonialmacht mit hineinspielt. Und es gibt also traditionelle Bindungen zwischen Frankreich und Algerien und Marokko mit der Konsequenz, dass also gerade, weil man also auch in den einzelnen Ländern ein schlechtes Gewissen hat gegenüber den früher kolonialisierten Völkern, man nun auch etwas tun möchte für die Integration. Und viele der Muslime, die aus diesen Ländern kommen, sind viel besser integriert, höher anerkannt, haben auch höhere Bildungsabschlüsse in Frankreich im Vergleich zu Deutschland. Und das ist eben auch eine kulturelle Differenz zwischen den Niederlanden und Frankreich auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite.
Nun gab es vor kurzem in der Schweiz das berühmt-berüchtigte Minarettverbot. Die Minarette sind ein sehr typisches Symbol. Auch Ihnen galt eine Ihrer Fragen. Was war das Ergebnis?
Ja, wir haben auch danach gefragt, ob man den Bau von Minaretten befürwortet. Wir haben es ganz bewusst positiv formuliert. Also nicht, ob man es verbieten möchte, sondern ob man es befürwortet. Und es waren im Westen Deutschlands noch nicht einmal 20%, die sich für eine Befürwortung ausgesprochen haben. Das ist sehr wenig. Man wird aber, wenn man die Frage anders formuliert, also wie viel bereit wären, ein Verbot auszusprechen, sagen müssen, dass wahrscheinlich die Ergebnisse in Deutschland so ähnlich ausfallen würden wie in der Schweiz.
Was mich ein bisschen wundert, ist, dass in Deutschland die Zahlen so negativ waren, wo doch andererseits in den anderen Ländern es in der politischen Szene rechte Bewegungen gibt, rechte Parteien gibt, Radikalrechte, die in den Parlamenten sitzen. Heißt das, wenn ich jetzt diese Umfrageergebnisse mir angucke, dass in Deutschland im Grunde genommen nur jemand fehlt, der die Leute mit dieser Haltung dann politisch mitnimmt? Und schon haben wir auch in Deutschland eine rechte Bewegung im Parlament sitzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage haben wir uns auch gestellt bei der Auswertung der Studien. Also mir scheint, dass die Ergebnisse der Studien nahelegen, dass es sowas gibt wie eine rechtspopulistische Wählerschaft. Also dass Potenzial zur Wahl einer solchen Partei scheint in Deutschland da zu sein. Aber man muss fragen, ob diese Haltung und diese Stimmungen, die ja auch immer was Diffuses haben, wie sie in der Bevölkerung existieren, sich wirklich politisieren lassen. Da sind die Vorbehalte in Deutschland viel höher als in den anderen Ländern, aufgrund unserer ja auch schuldhaften Vergangenheit. Allerdings wird man auch umgedreht fragen müssen, ob in den anderen Ländern, also gerade deswegen, weil es rechtspopulistische Parteien gibt, die Diskussionen über die Probleme in der Integration von Ausländern und Zugewanderten nicht doch auch konstruktiver und kritischer geführt werden kann. Also die rechtspopulistischen Parteien sind auch Agenda-Setter. Sie sind in der Lage, gewissermaßen Stimmungen, die in der Bevölkerung herrschen, aufzunehmen und zum Thema zu machen. Und dann kann man sich von diesen explizit gemachten Meinungen auch kritisch abgrenzen. Und es scheint so zu sein, dass die Sarrazin-Debatte bei uns in Deutschland genau diese Funktion erfüllt, dass viele der Vorbehalte jetzt öffentlich geäußert werden können, aber mit der Konsequenz, dass man eben dann auch mit diesen Meinungen, mit diesen Stimmungsbildern, mit diesen Vorbehalten kritisch umgehen kann.
Man könnte ja auch daraus schlussfolgern, dass die organisierte Tabuisierung der rechten Positionen nicht wirklich weiterhilft und dass man eigentlich eher die offene Diskussion, die offene Feldschlacht braucht, also als überzeugter Demokrat, der für ein multikulturelles Konzept steht, die Auseinandersetzung suchen muss, statt zu sagen, mit denen darf man nicht sprechen, die sind tabu.
Das ist eigentlich genau meine Position und das ist auch die Position meiner Mitarbeiter, die sich beteiligt haben an der Interpretation dieser Studien. Also wir sind der Meinung, dass in dem Maße, wie Vorbehalte und islamkritische Stimmungen in der Latenz gehalten werden, diese Stimmungen im Grunde genommen sich weiter ausbreiten können. In dem Maße, wie sie in der Öffentlichkeit geäußert werden, gibt es die Möglichkeit, diese Positionen in Frage zu stellen. Und dann muss sich jeder selber fragen, inwieweit er seine Ängste, seine Befürchtungen, seine Vorbehalte gegenüber diesen kritischen Einwänden noch aufrechterhalten kann. Also eine öffentlich geführte, konstruktive, kritische Diskussion hat eben dann auch zur Konsequenz, dass man über dasjenige, was man nur fühlt, was man dumpf empfindet, genauer reflektieren muss.
Gleichzeitig gilt Deutschland als ein Land, in dem der Druck im ökonomischen System auf jeden Einzelnen perfekt zu funktionieren, keine Fehler machen zu dürfen, um die eigene ökonomische Situation nicht zu gefährden, besonders hoch ist, wo also auch ein besonders hoher Anpassungsdruck herrscht. Ich könnte mir vorstellen, dass eine diffuse Angst vor Fremdem auch ein Stück weit was mit Projektion zu tun hat, Projektion auch der eigenen Ängste, des eigenen nicht ausgelebten Andersseins.
Genau, wir haben auch danach gefragt. Wir haben versucht herauszufinden, inwieweit man das Gefühl hat, in der sozialen Leiter weiter oben zu stehen oder weiter unter zu stehen, ob es Neidgefühle gibt, ob es das Gefühl gibt, dass man unterprivilegiert ist. Also ganz direkt haben wir danach gefragt, ob man der Meinung ist, den gerechten Anteil, der einem eigentlich zustehen würde, ob man meint, diesen zu bekommen. Und es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Gefühl der Deprivilegierung auf der einen Seite und islamkritischen Haltung auf der anderen Seite. Dieser Zusammenhang ist übrigens im Osten Deutschlands deutlich stärker nachzuweisen als im Westen. Und das ist ja auch verständlich. Da sind sozusagen die ökonomischen Ängste, die Sie angesprochen haben, eben stärker ausgebildet. Und eine, nicht die einzige, aber eine Konsequenz dieser Ängste sind dann eben auch islamkritische Einstellungen. Ja, wir haben sogar, wenn Sie das jetzt so direkt ansprechen, einige Persönlichkeitsmerkmale versucht, in die Befragung mit einzuspeisen. Und das Ergebnis, ganz breit ausgedrückt, ist vor allen Dingen dies, dass in dem Maße, wie man sich selber als flexibel einschätzt, als offen einschätzt, als experimentierfreudig, also in dem Maße, wie man selber sich nicht neurotisch auf bestimmte Wettbewerbsmechanismen fixiert, in dem Maße ist man eben auch offener gegenüber dem Fremden.
Ist das eigentlich in den Generationen verschieden? Haben wir wenigstens die positive Option der nächsten Generationen, dass bei den Jüngeren es besser aussieht?
Das kann ich bestätigen. Also das ist ganz eindeutig. Die Vorbehalte gegenüber nichtchristlichen Religionsgemeinschaften, insbesondere dem Islam, sind unter den Älteren stärker als unter den Jüngeren. Die Effekte sollte man nicht überschätzen, aber sie sind nachweisbar. Und insofern geben unsere Ergebnisse auch einen gewissen Grad an Hoffnung.